Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Deutschland hat gewählt und das Ergebnis ist wenig überraschend. Die konservative Union aus CDU und CSU landet auf Platz 1. Die Rechtsaußenpartei AfD legt enorm zu und die Parteien der gescheiterten Ampelregierung verlieren deutlich. Wir sprechen heute darüber, was dieses Ergebnis für Deutschland bedeutet und wer unser Nachbarland bald regieren könnte. Und darüber, was der massive Zuwachs der zum Teil rechtsextremen AfD langfristig bedeutet. Birgit Baumann, du bist Standard-Korrespondentin in Berlin und schon seit Wochen im Einsatz im Wahlkampf, gestern dann natürlich auch bei der Wahl direkt. Verglichen mit den Umfragen, ist das Ergebnis in Deutschland jetzt eigentlich wenig überraschend? Kannst du uns da nochmal einen Überblick geben, wie hat denn die deutsche Bevölkerung gestern Sonntag entschieden?
Ja, hallo aus Berlin nach einem arbeitsreichen und sehr spannenden und aufregenden Wahlabend. Ja, genau, es ist, wie du sagst, also eine ganz große Überraschung hat es nicht gegeben. Die Meinungsforscher und Meinungsforscherinnen lagen also wirklich ganz gut beim Ergebnis und ich kann das noch einmal auflisten alles. Also der Wahlsieger, die Wahlsiegerin ist die Union mit Friedrich Merz als Spitzenkandidat und Kanzlerkandidat. Die kam auf 28,5%, das war ein Plus von 4,4 Punkten. Zu den Siegern zählt auch die AfD, die hat sich also verdoppelt, die ist jetzt bei 20,8%. Und ja, dann kommen wir zu den Verlierern und da ist natürlich der große Verlierer, ist der Bundeskanzler Olaf Scholz mit seiner SPD. Also da ging es wirklich steil hinunter um 9,3 Punkte und man steht jetzt nur noch bei 16,4%. Auch die Grünen hat es getroffen, die sind ja auch Teil der Ampel gewesen, nicht so schlimm wie die SPD, die haben minus 3,1 Punkte und sind jetzt bei 11,6. Zu den Gewinnern gehört die Linke. Die ist jetzt bei 8,8%, das ist relativ stark. Und dann gibt es noch zwei Parteien, die den Einzug in den Bundestag nicht geschafft haben. Das sind die FDP und das BSW, das Bündnis von Sarah Wagenknecht. Die scheiterten an der 5%-Hürde und werden künftig nicht mehr im Bundestag vertreten sein.
Auf Platz 1 ist also die Union aus CDU und CSU gelandet. 28,5% hast du schon gesagt. Kann die Union und Spitzenkandidat Friedrich Merz, können sie mit diesem Ergebnis zufrieden sein?
Ja und nein. Ja, natürlich, die Union ist stärkste Kraft. Friedrich Merz ist mit 69 Jahren am Ziel seiner Träume. Er kann jetzt eine Regierung bilden. Er wird der nächste Bundeskanzler werden. Also das ist natürlich, ist das für ihn alles sehr positiv. Aber, jetzt kommt also das Aber, eigentlich hatte sich die Union mehr erhofft. Merz selbst hatte immer wieder gesagt, man werde deutlich über 30% liegen. Also unter der Hand wurde dann auch gemunkelt, man müsse 35 erreichen, um starke Akzente in der nächsten deutschen Regierung setzen zu können. Das ist also nun ganz deutlich nicht gelungen und es ist auch schon am Wahlabend durchgeklungen. Also so ganz zufrieden ist man nicht, aber natürlich das große Ziel, die stärkste Kraft zu werden, den Bundeskanzler stellen zu können, das ist erreicht worden.
Am meisten zulegen, das konnte die AfD, die Alternative für Deutschland. Inhaltlich ähnelt die Partei ja der FPÖ in Österreich. Trotzdem ist es in Deutschland immer etwas anders gewesen. Da gab es mehr Zurückhaltung nach rechts außen. Das dürfte jetzt vorbei sein. Warum ist das so?
In der Tat, 20,8%, das ist schon ein gutes Ergebnis für die AfD, wenngleich sich so mancher da auch noch ein bisschen mehr erhofft hätte, aber trotzdem 20,8, das ist nichts, wofür man sich verstecken muss. Und es ist einfach so in Deutschland, da wird etwas nachvollzogen, was in anderen europäischen Ländern schon passiert ist. Du hast schon Österreich angesprochen. Ja, es gibt auch noch andere europäische Länder wie in Italien oder Frankreich, wo diese Bewegung sehr viel stärker ist. Es hat also damit etwas zu tun, dass die Ampel schon wirklich sehr schlechte Arbeit abgeliefert hat, dass die Sorgen vieler Menschen groß sind und da sagt man jetzt offensichtlich verstärkt, na gut, dann wähle ich einfach mal die AfD und drücke erstens damit meinen Protest aus und hoffe vielleicht auch, dass sich dadurch was ändert.
Dass die Ampel nicht besonders beliebt war, das zeigt sich auch an der Kanzlerpartei SPD, klarer Verlierer bei dieser Wahl. Jetzt hatten die Sozialdemokraten nach 16 Jahren Merkel erstmals den Kanzler gestellt. Diese Regierung hat nicht gehalten und jetzt ist die Partei ja, kann man sagen, vollkommen im Keller. Also sie haben das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren. Was ist denn hier schiefgelaufen?
Es ist genau wie du sagst, also 16,4%, das ist wirklich dramatisch und man muss sich das einmal ein bisschen im historischen Kontext anschauen. Also Olaf Scholz ist der Bundeskanzler, der, wenn überhaupt, in Erinnerung bleiben wird als derjenige, der also nur 3 Jahre geschafft hat, nicht einmal eine volle Legislaturperiode. Er hat kürzer regiert als alle sozialdemokratischen Vorgänger, Willy Brandt, Helmut Schmidt oder Gerhard Schröder, natürlich sehr, sehr viel kürzer als Angela Merkel, die ja seine Vorgängerin war. Ja, was ist passiert? Die SPD und Scholz wurden ganz klar abgestraft für die Performance der Ampel. Er war der Bundeskanzler, er war natürlich hauptverantwortlich dafür. Und viele Menschen sind also so enttäuscht gewesen, dass sie gesagt haben, nein, ich möchte nicht, dass Olaf Scholz noch einmal einen Regierungsauftrag bekommt. Er selbst hatte ja lang gehofft, er könne so eine Aufholjagd wie 2021 hinlegen. Damals lag die Union in Umfragen vorne. Der Kanzlerkandidat hieß Armin Laschet. Die SPD und Scholz waren hinten und dann gelang ihm tatsächlich diese Aufholjagd. Aber da war er ja noch nicht Kanzler und jetzt sozusagen sagten viele, nein, danke, nicht noch weitere Jahre mit Scholz.
Heißt das auch, dass es jetzt für Olaf Scholz persönlich auch vorbei ist an der Spitzenpolitik?
Ja, das schaut so aus. Also er ist jetzt ja nicht sofort weg. Er ist nach wie vor Bundeskanzler, bis eine neue Regierung im Amt ist. Das ist ganz klar vorgegeben. Er hat aber schon ganz klar gesagt, ich werde dem Verhandlungsteam der SPD nicht mehr angehören. Also es werden jetzt andere mit Friedrich Merz über eine schwarz-rote Regierung verhandeln. Eine führende Position wird wohl Verteidigungsminister Boris Pistorius einnehmen. Wir erinnern an uns. Eine Zeit lang hätte die SPD ja gesagt, es wäre besser mit ihm in die Wahl zu ziehen. Das ist dann nicht erfolgt. Pistorius ist immer noch da. Und auch Lars Klingbeil, SPD-Chef, wird eine größere Rolle spielen. Er wird sich am Mittwoch zum Fraktionschef wählen lassen, wenn es denn gelingt im Bundestag. Also der hat dann auch einiges Gewicht mehr und die beiden werden die Verhandlungen wahrscheinlich federführend anführen.
Gemeinsam mit der roten SPD sind in der Ampel auch noch Gelb und Grün gesteckt, also FDP und Grüne. Und vor allem für die FDP, die liberale Partei in Deutschland, ist das Ergebnis ja erschütternd, wie du schon gesagt hast. Welche Konsequenzen werden denn da jetzt gezogen?
Da gibt's eine große und wichtige Konsequenz. Also Christian Lindner, der Parteichef, ist weg vom Fenster. Er hat in der Nacht noch gesagt, wenn die FDP nicht mehr in den Bundestag kommt, dann ziehe ich mich aus der Politik zurück. Ja, das wird er jetzt tun. Und die Scherben müssen jetzt andere aufkehren. Wer das sein wird, wie das alles passieren wird, ist also derzeit noch unklar. Also es ist schon eine sehr bemerkenswerte Karriere, die da zu Ende geht. Christian Lindner hatte die FDP übernommen, als sie schon einmal am Boden lag und nicht mehr im Bundestag war. Das war nach der Ära von Guido Westerwelle und er hat sie dann aufgebaut, wieder reingeführt, ja, dann sogar in die Regierung geführt und jetzt hat er praktisch gar nichts mehr in der Hand. Also das ist vorbei.
Den Einzug verpasst, das hat außerdem das Bündnis von Sarah Wagenknecht. Dafür hat die Linke, also die Partei, von der sich Wagenknecht eigentlich abgespalten hat, deutlich dazu gewonnen. Hat sie sich da verpokert?
Es ist fast schon ein Krimi, der sich da abgespielt hat. Also wenn wir ganz kurz ein Jahr zurückschauen, da war es genau umgekehrt. Also die Linke lag irgendwie komplett am Boden. Das war auch der Zeitpunkt, an dem Sarah Wagenknecht ihr eigenes Bündnis gegründet hat. Dann kamen im September die 3 Wahlen in Ostdeutschland, in Brandenburg, Sachsen und in Thüringen. Und überall schnitt also das BSW, das Bündnis von Sarah Wagenknecht, sehr gut ab. Vor allem in Thüringen, also zweistellig ganz stark. Und die Linke, also die leerte fürchterlich hinunter, wenn man das mal so formulieren darf. Ja, und trotzdem, jetzt hat sich's gedreht. Also die Linke hat sich dann erneuert, es hat einen Parteitag gegeben, eine neue Führung wurde bestellt und die Linke hat eine sehr ansprechende Spitzenkandidatin jetzt ins Rennen geschickt. Das ist Heidi Reicheneck, eine junge Frau, 36. Die war sehr stark auf Social Media präsent und hat also sehr viel Optimismus versprüht. Die Linke hat auch auf Themen gesetzt, die offenbar in den großen Städten gut gezogen haben, zum Beispiel die Wohnungsnot. In Berlin ist die Linke überhaupt stärkste Kraft geworden. Das hat natürlich was mit dem mangelnden Wohnungsangebot zu tun. Ja, und Sarah Wagenknecht, das ist dann doch nicht so aufgegangen. Also es war vielleicht der Zauber des Neuen. Sarah Wagenknecht war ein Zugpferd. Bei den Ostwahlen hat es noch gut funktioniert, aber sie konnte eigentlich im Westen nie richtig Fuß fassen. Und das Ergebnis ist jetzt, dass sie nicht mehr im Bundestag vertreten sein wird.
So viel also zum Abschneiden der einzelnen Parteien. Birgit, was uns jetzt natürlich interessiert, was bedeutet das alles für die nächste deutsche Regierung? Wird Friedrich Merz als Wahlgewinner automatisch Kanzler und mit wem könnte er denn, bleiben wir mal bei rein rechnerisch, eine Koalition bilden?
Also ganz automatisch nicht, aber es ist ihm wohl nicht mehr zu nehmen, wenn jetzt nicht noch was Gröberes dazwischen kommt. Einerseits ist er in einer ganz bequemen Lage. Er hat sich ja gewünscht, dass er ein Zweierbündnis bilden kann. Wobei man dazu sagen muss, es ist eigentlich ein Dreierbündnis, weil die Union ja aus CDU und CSU besteht. Gut, jetzt kommt noch jemand dazu. Das wird die SPD sein. Da werden die Verhandlungen aufgenommen. Und ja, dann soll es ein schwarz-rotes Bündnis geben. Allerdings hat Merz auch gesagt, er hätte eigentlich gerne zwei Optionen. Das war das, was er vor der Wahl gesagt hat. Also ein rot-schwarzes und ein grünes Bündnis. Ist klar, dann kann man besser verhandeln. Ja, ist nicht so abhängig von der SPD. Aber das hat nicht geklappt. Und jetzt muss man sich halt mal anschauen, wie es losgeht. Aus der SPD ist auch schon zu vernehmen, ja, wir verhandeln natürlich. Klar, wir sind für Gespräche bereit. Aber es wird am Ende, wenn es zur Koalitionsverhandlungen kommt und dann auch diese zu einem Ergebnis kommen, ein Mitgliederentscheid von uns ausgerufen werden.
Was ja vor der Wahl vor allem spekuliert wurde, war eventuell ein schwarz-blaues Bündnis. Über die Brandmauer, ob die jetzt bröckelt oder fällt, wurde viel diskutiert. Das lag auch an Friedrich Merz selbst. Da müssen wir jetzt nicht genauer drauf eingehen, das haben wir auch im Podcast schon besprochen, kann man jederzeit nachhören. Die AfD spricht jedenfalls davon, dass die Hand ausgestreckt sei. Wird Friedrich Merz das noch als Option wahrnehmen?
Also das ist eigentlich undenkbar. Es ist genau wie du sagst, Alice Weidel, die AfD-Kanzlerkandidatin, hat im Wahlkampf mehrmals betont, unsere Hand ist ausgestreckt. Das war auch eines der ersten Dinge, das sie erwähnt hat am Wahlabend dann, schon bei der Wahlparty der AfD. Sie hat es dann auch nachher im Fernsehstudio noch einmal gesagt, aber Merz bleibt da hart. Also er will mit der AfD überhaupt nicht zusammenarbeiten, weshalb Alice Weidel jetzt schon von Wahlbetrug spricht. Bei ihr schaut der so aus: Merz kupfert sozusagen die Ideen der AfD ab, koaliert aber dann mit der SPD, also das findet sie empörend. Sie spielt natürlich auf diese ganze Asylpolitik an, da wollte Friedrich Merz ja eine Verschärfung erreichen und hat, wie du schon erwähnt hast, auch die Stimmen der AfD in Kauf genommen und das hatte dann doch bei der AfD eine kleine Hoffnung geweckt, vielleicht kommen wir noch mit ins Boot, es schaut aber überhaupt nicht danach aus.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, dann steuert Deutschland jetzt auf Schwarz-Rot zu. Oder wäre es tatsächlich auch noch eine Option, die Grünen auch ins Boot zu holen und es nochmal zu dritt oder, wie du sagst, eigentlich zu viert wäre es dann zu probieren?
Ja, da wäre es dann wirklich etwas eng im Regierungsboot, aber es wird dazu nicht kommen aus heutiger Sicht. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Warum soll man noch jemanden reinholen, wenn man eh eine Mehrheit schwarz-rot hat? Und ja, also auch aus Sicht der Grünen, warum sollten sie da mitmachen, wenn sie nicht dringend gebraucht werden? Die werden sich jetzt auf Oppositionsarbeit konzentrieren und sich dann in Opposition neu aufstellen.
Birgit, wenn jetzt die AfD nicht in die Regierung kommt, dann liegt diese in Teilen rechtsextreme Partei trotzdem erstmals bei rund 20%. Was heißt das denn langfristig für Deutschland?
Naja, im Moment schaut so aus, also dass die AfD zwar ein starkes Ergebnis eingefahren hat, aber nicht mitregieren wird können. Alice Weidel spricht schon davon, man habe sich also jetzt endgültig als Volkspartei verankert. Ja, das kann man also durchaus kritisch sehen. Mit 20% ist man noch keine Volkspartei. Und ich erinnere auch daran, als die SPD bei 20% lag, also kamen also durchaus aus der AfD immer Stimmen, die sagten, naja, das ist ja wirklich armselig, es ist ja keine Volkspartei mehr. Naja, jetzt will man selbst eine sein. Mit 20%. Ich lasse das einfach mal so stehen. Es ist auch letztendlich egal, wie man es benennt. Zunächst wird die AfD nicht mitregieren. Sie hofft natürlich, dass sie immer noch stärker wird und sagt auch schon, also das geht sowieso schief, wenn Merz jetzt da mit der linken SPD zusammenkommt, dann werden wir nur noch stärker werden und naja, dann werden wir halt bei der nächsten Wahl 2029 die stärkste Kraft. Wobei die AfD damit rechnet, dass die Legislaturperiode gar nicht so lange dauert. Das muss man sich erst einmal anschauen. anschauen, ob das so kommt. Es könnte ja auch sein, dass Merz und die SPD jetzt richtig gute Politik machen und dadurch der AfD das Wasser wieder abgraben. Ich möchte aber schon noch erwähnen, es kommen auch wieder Landtagswahlen im Osten. Sachsen-Anhalt ist jetzt bald dran und es gibt schon auch Stimmen in der CDU. Also es sind sehr leise und man muss genau hinhören, aber es gibt sie, die sagen, ach komm, jetzt lass uns doch mal mit der AfD probieren. Also das muss man sich erst noch anschauen, diese Entwicklung, wie das weitergehen wird.
Aus österreichischer Perspektive kommt einem da einiges bekannt vor. Hier wurde bereits im September gewählt, die FPÖ ist sogar auf Platz 1 gelandet, hat es jetzt aber nicht geschafft, eine Koalition mit der ÖVP zu bilden. Es wird bei uns immer noch verhandelt. Aktuell stehen die Zeichen wieder auf Dreierkoalition. Was meinst du, wird es in Deutschland schneller klappen oder sind sich die Parteien dort inhaltlich auch ähnlich uneins wie bei uns in Wien?
Es gibt schon einige, wie es so schön heißt, Knackpunkte zwischen Union und SPD. Das ist zum Beispiel die ganze Asylpolitik. Ne? Also Merz will die Grenzen dauerhaft schließen. Er will Menschen ohne Papiere schon an der Grenze abweisen. Und da hat die SPD den ganzen Wahlkampf über gesagt, das geht überhaupt nicht und ist mit uns nicht zu machen. Wie da die Lösung aussehen wird, das ist wirklich noch nicht ganz klar. Ein weiteres Thema ist die Schuldenbremse. Die SPD möchte die gerne sehr lockern oder aussetzen oder etwas stärker umgehen in der Zukunft, um mehr investieren zu können, ist die Union auch nicht begeistert. Aber da schaut es schon so aus, da könnte man sich einigen, weil es gibt schon auch Stimmen in der Union, die sagen, ja, wir müssen einfach mehr investieren. Also man sieht, es gibt schon wichtige Punkte, wo man nicht übereinstimmt, aber es gibt auch Schnittmengen. Und eines ist hier allen gemeinsam, also die wollen nicht so lange verhandeln. Und das kann man sich auch überhaupt nicht vorstellen, dass so lange gesprochen wird wie in Österreich. Also da käme man bis in den Sommer, das ist undenkbar. Es gibt so viele Probleme, die zu lösen sind. Und Merz hat auch schon gesagt, also bis Ostern könnte eine Regierung stehen. Ganz sicher weiß man es nicht, aber immerhin sagen alle, wir sollten uns beeilen. Und es ist auch international nötig. Also dieser Tage sind der britische Premier Keir Starmer und der französische Präsident Emmanuel Macron sind bei US-Präsident Donald Trump. Die Deutschen sind da gar nicht dabei und also es ist eigentlich denkunmöglich, dass so etwas geschieht. Aber Scholz ist nicht mehr gefragt, Merz kann noch nicht. Also sitzt Europas größte Volkswirtschaft da nicht mit am Tisch. Und das ist auch etwas, was Merz schnell ändern möchte. Insofern braucht er recht rasch eine Regierung.
Wir werden weiter beobachten, wie es in Deutschland weitergeht und sicher von dir wieder hören. Vielen Dank, Birgit Baumann, dass du dir nach diesem langen Wahltag auch noch für den Podcast Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Tschüss aus Berlin.
Wir werfen jetzt gleich noch einen Blick auf die österreichischen Koalitionsverhandlungen. Davor aber noch ein kurzer Hinweis. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie unsere kritische und unabhängige Berichterstattung unterstützen möchten, dann freuen wir uns darüber natürlich sehr. Am einfachsten geht das als Abonnent oder Abonnentin oder auch mit einem einmaligen, auch kleinen Unterstützungsbeitrag. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Heute am 24. Februar jährt sich der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine bereits zum dritten Mal. In Kiew findet dazu heute Montag eine Konferenz westlicher Staats- und Regierungschefs statt. Das Treffen gilt als besonders wichtig, seit der US-Präsident Donald Trump klargemacht hat, dass die USA die Ukraine nicht mehr im selben Ausmaß unterstützen werden wie bisher. In Brüssel haben unterdessen die EU-Außenminister das 16. Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Am 6. März findet außerdem ein EU-Sondergipfel zur Lage in der Ukraine statt. Im umkämpften Osten des Landes rücken die russischen Truppen immer weiter vor. Zweitens, in Österreich wird weiter über eine Dreierkoalition zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS verhandelt. Am Wochenende hatten die Parteispitzen ja angekündigt, schnell eine Regierung bilden zu wollen. Aus Verhandlerkreisen heißt es, dass die Verteilung der Ressorts schon in großen Zügen steht. Die ÖVP soll neben dem Kanzleramt das Innen-, das Verteidigungs-, das Wirtschafts- und das Landwirtschaftsministerium bekommen, sowie die Familien- und Jugendagenten. An die SPÖ soll das Vizekanzleramt fallen, sowie das Justiz- und das Finanzministerium, Agenten für Infrastruktur, Sport, Soziales, Frauen, Medien und Kultur. Und die NEOS sollen das Bildungs- und das Außenministerium bekommen und einen Staatssekretär. Die NEOS müssen allerdings noch darüber abstimmen, ob sie überhaupt in eine so eine Regierung eintreten wollen, und zwar in einer Mitgliederversammlung. Diese soll kommenden Sonntag abgehalten werden. Und drittens, der Asteroid 2024 YR4 wird sehr wahrscheinlich doch nicht auf der Erde einschlagen. Noch Mitte Februar ist man davon ausgegangen, dass der Asteroid im Jahr 2032 mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 3% die Erde erreichen würde und massive Schaden anrichten könnte. Laut neuesten Daten der NASA liegt die Wahrscheinlichkeit jetzt nur mehr bei 0,0039%, also praktisch bei null. Bereits vergangene Woche war die Wahrscheinlichkeit für einen Einschlag auf der Erde immer weiter nach unten korrigiert worden. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Wenn Ihnen Thema des Tages gefällt, dann zeigen Sie uns das gerne mit einem Like oder einem netten Kommentar. Und wenn Sie es noch nicht haben, dann abonnieren Sie den Podcast natürlich, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge. Falls Sie sonst noch Feedback für uns haben oder uns gerne einen Themenvorschlag schicken möchten, dann geht das ganz einfach mit einer Nachricht an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba. Und bis zum nächsten Mal.